NDR Info. Echo des Tages.
Mit Bettina Nutz herzlich willkommen und das sind unsere wichtigsten Themen, die heute im Wesentlichen von Gewinnern und Verlierern handeln. Die FDP zunächst, sie verliert vor Gericht. Die Partei muss nun doch eine Millionenstrafe zahlen und für die Spendenaffäre um ihren früheren Spitzenpolitiker Jürgen Möllemann büßen. Das Klima soll gewinnen. US-Präsident Obama bekommt daheim Unterstützung von der Umweltbehörde. Die Bundesregierung bekommt wieder ein schlechtes Zeugnis. Der Bundesrechnungshof kritisiert die Steuersenkungspläne. Pläne dazu auch unser Kommentar sowie Claudia Pechstein erringt einen Etappensieg vor Gericht. Am Freitag startet sie in Salt Lake City. Mit einem Flyer fing das an, was heute einmal mehr Thema im Berliner Verwaltungsgericht war. Vor fast 7 Jahren, kurz vor der Bundestagswahl 2002, ließ der frühere nordrhein-westfälische FDP-Landesvorsitzende Jürgen Möllemann das besagte Flugblatt mit umstrittenem Inhalt millionenweise an die Haushalte verteilen, was zunächst niemand ahnte. Die Finanzierung dieses Flyers brachte eine Spendenaffäre ans Licht, für die Partei jetzt eine Millionenstrafe zahlen muss. Das Berliner Verwaltungsgericht lehnte am späten Nachmittag eine Beschwerde der Partei gegen den Strafbescheid der Bundestagsverwaltung ab. Mehr weiß nun unser Prozessbeobachter Ulf Morling.
Barspenden in Millionenhöhe waren jahrelang widerrechtlich durch Jürgen Möllemann in die Parteikasse der FDP geflossen. Das sah das Berliner Verwaltungsgericht im Urteil als erwiesen an. Der damalige Schatzmeister der Partei, Hans-Joachim Kuhl, habe die Barspenden auf Anweisung Möllemanns dann in Kleinbeträge gestückelt. Unter anderem Strohmänner hätten dann die Gelder als ihre Spenden in die Parteikasse eingezahlt. Damit sei gegen das Parteiengesetz verstoßen worden, stellten die Richter im Urteil fest. Die Strafe dafür sei von der Bundestagsverwaltung richtig festgelegt. Selbst der Anwalt der Liberalen, Christopher Lenz, sagte vor dem Berliner Verwaltungsgericht im Prozess wörtlich, Möllemann hat offensichtlich viel Geld bewegt. Unter anderem war FDP-Wahlkampfmanager Fritz Görgen nach Luxemburg gefahren und hatte von einem Nummernkonto des damaligen nordrhein-westfälischen FDP-Chefs Möllemann 1 Million Euro abgehoben. Vor der Bundestagswahl 2002 wurde damit eine Briefwurfsendung an alle Haushalte in Nordrhein-Westfalen finanziert. Titel: Klartext, Mut, Möllemann. Als die Bundes-FDP das mitbekam, schickte sie umgehend Prüfer zu Möllemanns Landesverband. Der liberale Spendenskandal sei versucht worden, rückhaltlos aufzuklären durch die Partei. Deshalb sei man gegen die von der Bundestagsverwaltung auferlegte Strafzahlung von knapp 3,5 Millionen Euro vor das Verwaltungsgericht gezogen, so FDP-Anwalt Lenz im Prozess.
Wer seine Steuersünden aus der Vergangenheit entdeckt und anzeigt, wird nicht bestraft. Und genau diesen Mechanismus möchte die FDP für Aufklärung 1999 und 2000 auch beanspruchen. Schon auch, um dem verstorbenen Schatzmeister Rex Roth da noch einmal recht zu geben, dass es richtig war, die Dinge nicht zu vertuschen oder im Teppich zu halten, sondern sie aktiv aufzuklären.
Doch auch in der Verhandlung um den Strafbescheid über 3,46 Millionen Euro zeigte sich die Bundestagsverwaltung hart. Es gelte laut Parteiengesetz das Transparenzgebot. Jeder Bürger und auch jedes Parteimitglied müsse wissen, wo das Geld herkomme, das unter Umständen auch Politik beeinflusse. Gravierende Verstöße gegen das Parteiengesetz, indem man anonyme Spenden annimmt, würden nun einmal laut Gesetz mit dem Dreifachen des Betrages bestraft. Der Prozessvertreter der Bundestagsverwaltung, Christian Kirchberg.
Das besonders Gravierende besteht darin, dass hier nicht nur vergessen oder vielleicht auch mit Absicht bestimmte Spenden nicht im Rechenschaftsbericht aufgeführt worden sind, sondern dass eben diese Spenden darüber hinein von vornherein anonymisiert und gestückelt in das Rechenschaftswerk aufgenommen worden sind und dadurch der Eindruck vermittelt worden ist, es sei alles in Ordnung, man habe dieses Geld zurecht und könne es dementsprechend auch ausgeben.
Die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts wird nicht die letzte in dieser Sache gewesen sein. Sowohl die Berufung zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg als auch die Sprungrevision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wurde vom Gericht zugelassen, wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache.
Ja, und die Liberalen haben angekündigt, sie wollen umgehend Rechtsmittel einlegen. Die Visionen klingen gut. Das Internet soll der Wirtschaftsmotor der Zukunft werden. 40 Milliarden Euro will die neue Koalition in den Ausbau von Breitbandnetzen stecken. Bis zu 1 Million Jobs könnten auf diese Weise in den kommenden 10 Jahren in Europa entstehen, Verluste in anderen Branchen ausgleichen und am Ende sogar zum Klimaschutz beitragen. Wie gesagt, das sind Visionen, gezeichnet von der Politik auf dem 4. nationalen IT-Gipfel der Bundesregierung. Mit in Stuttgart dabei waren Wirtschaft und Wissenschaft und beobachtet hat das Treffen mein Kollege Carsten Schabowski.
Vor allem auf der digitalen Autobahn könnte Deutschland aus der Krise fahren. Da waren sich beim IT-Gipfel in Stuttgart alle einig. Immerhin, die IT-Branche ist mittlerweile der zweitgrößte Arbeitgeber Deutschlands und in den nächsten 10 Jahren könnten hier europaweit rund 1 Million neue Jobs entstehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Ich glaube, dass in diesem Jahr der IT-Gipfel geradezu eine symbolische Bedeutung hat. Es ist ein wirtschaftlich schwieriges Jahr. Wenn der Satz, wir wollen stärker aus der Krise herauskommen, als wir hineingegangen sind, wenn der für Deutschland wahr werden soll und muss, dann brauchen wir dazu die IT-Technologie.
Das zentrale Thema des 4. IT-Gipfels, der zügige Ausbau des schnellen Glasfaser-Internets in Deutschland, auch in ländlichen Gebieten. Wichtig ist das nicht nur zum schnellen Herunterladen von lustigen Filmen aus dem Netz, sondern vor allem für die Wirtschaft. Eine neue Studie zeigt, international gesehen ist Deutschland hier eher Mittelmaß. Das soll sich ändern, versprach auch Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle.
In den Industrie- oder Gewerbegebieten sind nicht nur die Straßen wichtig. Mindestens genauso vital ist der Internetzugang. Nicht nur die Autos müssen fahren können, auch die Daten müssen fließen können. Für sie brauchen wir Autobahn. Das ist das Breitbandnetz. Es geht um Beton und Beiz.
Vorsprung durch die richtige Computertechnik. Und die wird schon bald überall drin sein. Egal, ob in dem Blutdruckmessgerät zu Hause, das Daten zum Hausarzt schickt oder in der Waschmaschine, um Strom und Geld zu sparen. August Wilhelm Scheer, Präsident des Branchenverbandes Bitkom.
Dass wir die Waschmaschine dann anstellen, wenn eben auch die Tarife günstiger sind, das wird alles kommen. Das können wir auch übers Handy steuern, wenn wir eben erfahren haben, dass der Tarif im Augenblick gerade besonders günstig sind.
IT-Ideen, mit denen Deutschland viel Geld verdienen könnte. Die IT-Branche gilt als Deutschlands Wachstumstreiber Nummer 1. Damit aus der digitalen Superautobahn keine Einbahnstraße wird, wurde in Stuttgart heute auch den Virendeckkampf angesagt. Für Computernutzer, deren Rechner virenverseucht sind, soll es ab dem kommenden Jahr eine zentrale Anlaufstelle in Deutschland geben.
Prima Klima in Washington und damit vielleicht auch weiter östlich in Kopenhagen. Aber der Reihe nach. Die amerikanische Umweltbehörde EPA stuft jetzt Treibhausgase offiziell als gesundheitsschädlich ein. Damit kann US-Präsident Barack Obama mit innenpolitischem Rückenwind zur Weltklimakonferenz reisen. Was dieser Schwenk in den USA konkret bedeutet und wie die Delegierten auf dem Klimagipfel die Neuigkeiten bewerten, das hat Jakob Meyer herausgefunden.
Weil die amerikanische Umweltbehörde EPA Treibhausgase als gefährlich einstuft, bekommt der US-Präsident neue Vollmachten. Er darf schärfere Gesetze notfalls im Alleingang durchsetzen, auch ohne Zustimmung des Kongresses. Und genau dort hängt gerade Barack Obamas Klimagesetz fest. Ein Signal für Kopenhagen? Nach Ansicht von UN-Klimasekretär Ivo de Boer wächst dadurch der Druck, hier ein gutes Abkommen zu erzielen. Die Alternative, so de Boer, wäre Regulierung durch eine Behörde, weniger wirksam und teurer.
Every business knows that taxes and regulation tend to be a lot less efficient and a lot more expensive than market-based approaches.
Auch Umweltschützer auf dem Klimagipfel begrüßen Washingtons Entscheidung. Ein Signal, dass Obama den Klimaschutz ernst nimmt, sagt Regine Günther vom WWF.
Es ist ein wichtiger Schritt, aber es ersetzt auf gar keinen Fall, dass der Senat das Gesetz durchwinkt und dass wir eine nationale Gesetzgebung haben und dass diese eingebunden ist in internationale Abkommen.
Steve Sawyer vom Global Wind Energy Council betont ebenfalls, der US-Präsident werde in Sachen Klimaschutz auch künftig nicht ohne den Senat auskommen. Das gibt der Regierung mehr Macht bei der Durchsetzung von Gesetzen, sagt Sawyer, aber auch nicht mehr, leider.
It will give the administration more authority to implement the legislation once it's passed, but it's not a substitute. I'm afraid. It would be nice if it was, but it's not.
Rechtlich möglich, politisch schwierig, sagt Jennifer Morgan von der US-Denkfabrik World Resources Institute, aber
es bedeutet, dass er schon seine eigene Macht hat, CO2 zu regulieren. Und das macht Druck auf den Kongress.
Auch Christoph Bahls von der Umweltentwicklungsorganisation German Watch sieht den Schritt der US-Umweltbehörde EPA als Druckmittel für den schlimmsten Fall.
Es ist aber natürlich für die interne Debatte auch eine gewisse Drohkulisse aufzubauen. Von dem her freuen wir uns sehr, dass dieser Schritt gegangen ist, aber der könnte das Gesetz nicht wirklich ersetzen.
Neue Daten belegen, wie wichtig wirksamer Klimaschutz in den USA und anderswo ist. Das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts ist wohl das bislang wärmste gewesen seit Beginn der Aufzeichnungen. Das hat die Weltmeteorologieorganisation in Kopenhagen erklärt. Demnach war das laufende Jahr insgesamt betrachtet vermutlich das fünftwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Meteorologen erwarten in Zukunft noch mehr extreme Wetterereignisse.
Wieder schlechte Noten für Union und FDP. Nach den Wirtschaftsweisen zeigt nun auch der Bundesrechnungshof der neuen Regierung die rote Karte beim Thema Steuersenkungen. Die obersten Rechnungsprüfer sehen dafür zurzeit keinerlei Spielraum. Im Gegenteil, der Präsident der Behörde, Dieter Engels, vermisst klare Strategien zum Abbau der Schulden. Uwe Pagels fasst die Kritik zusammen.
Mit großer Sorge betrachtet der Rechnungshof die derzeitige Finanzlage des Bundes. Die Schulden sind inzwischen auf über 1 Billion Euro angewachsen. Jedes Jahr zahlt der Bund dafür über 40 Milliarden Euro Zinsen. Der Präsident des Bundesrechnungshofs, Dieter Engels, konstatierte demzufolge bei der Vorlage seines Jahresberichts:
Es gibt eine schöne These, nach der die staatlichen Finanzen nichts anderes sind als die Nerven des Staates. Und wenn diese These richtig ist, dann ist es um das Nervensystem unseres Staates derzeit schlecht bestellt.
Die im Grundgesetz neu verankerte Schuldenbremse ab 2016 könnte helfen, den Haushalt zu sanieren. Allerdings wird sie im nächsten Jahr nochmals drastisch ignoriert.
Wegen der Wirtschafts- und Finanzkrise nimmt der Bund im nächsten Jahr ca. 86 Milliarden Euro neue Kredite auf. Das ist gut das Neunfache dessen, was die Schuldenbremse ab 2016 zulässt.
Trotz dieser Haushaltssituation wurden auch im vergangenen Jahr wieder reichlich Steuergelder verschwendet. Einerseits dadurch, dass die Finanz- und Zollbehörden schlampig oder ohne Augenmaß gearbeitet haben, andererseits dadurch, dass hunderte Millionen durch unsinnige Ausgaben verpulvert wurden. Gerade bei den Steuerbehörden gibt es groteske Beispiele.
So führt die Zollverwaltung beim Internetbezug von Kaffee aus anderen EU-Staaten Besteuerungs- und Strafverfahren über Beträge von wenigen Cent bis 10 Euro durch. In einem sogenannten Massenverfahren gegen 4.000 Einzelpersonen wurden zwar Steuereinnahmen von insgesamt 25.000 Euro erzielt, dem standen aber Personalkosten in Höhe von 800.000 Euro gegenüber. Schilder lässt grüßen.
Besonders das Verteidigungs- und das Umweltministerium haben nach Engels Bericht reichlich Geld verschleudert. So hatte die Bundeswehr eine Kampfdrohne bestellt, die niemals fertiggestellt wurde. Das Ministerium verzichtete auf vertragliche Forderungen. Der entstandene Gesamtschaden dürfte 145 Millionen Euro weit übersteigen. Und im Bundesumweltministerium wird gebaut, allerdings nicht gerade ökologisch vorbildlich.
Einen Innenhof im Altbau baut das Bundesumweltministerium als repräsentativen Veranstaltungsraum aus. Dazu wird der Hof mit einem Glasdach überspannt und soll ganzjährig Temperaturen zwischen 18 und 27 Grad Celsius garantieren. Trotz der damit verbundenen hohen Kosten und des unökologischen Betriebes war das Bundesumweltministerium nicht bereit, hierauf zu verzichten. Zudem ist für die Büroräume eine aufwendige Kühlung vorgesehen, weil andernfalls, ich zitiere das jetzt mal wörtlich, beim unkontrollierten Öffnen von Fenstern durch unvernünftige Mitarbeiter unkontrollierbare Luft- und Temperaturzustände eintreten könnten.
Rund 1 Milliarde Euro könnte die öffentliche Verwaltung bei vernünftiger Haushaltsführung jährlich sparen. Aber um den Bundeshaushalt zu sanieren, reicht das bei weitem nicht aus. Erst bei deutlich besserer Wirtschaftslage, so sagt Engels, wird auch die Finanzsituation wieder besser werden.
Vielleicht kommt dann auch die Zeit, jene Steuersenkungswünsche zu erfüllen, die wir uns heute auch deshalb versagen sollten, weil wir ansonsten wieder in die alten falschen Muster verfallen, in denen wir über unsere Verhältnisse leben und es unseren Kindern und Enkeln überlassen, unsere Schulden abzutragen.
Der unabhängige Bundesrechnungshof lässt kaum ein gutes Haar an der Haushaltsführung der politisch Verantwortlichen. Rüdiger Becker kommentiert.
Schon die Warnungen des Sachverständigenrats hat die Bundesregierung ignoriert. Jetzt ist es der Bundesrechnungshof, der eindringlich darauf hinweist, dass es keinen finanziellen Spielraum gibt für die Steuersenkungen, die vor allem die FDP vor der Wahl so großzügig versprochen hat. Manche Entlastung für den Mittelstand oder für Familien wäre vielleicht gerade noch zu finanzieren, wenn die Ministerien und Behörden nicht so sorglos mit Steuergeldern umgehen würden, wie es ihnen der heutige Bericht der Finanzprüfer attestiert hat. Beschaffungsmaßnahmen bei der Bundeswehr, überteuerte Bauvorhaben, unsinniger bürokratischer Aufwand, kaum zu erklärende Nachlässigkeiten im Vollzug bestehender Steuergesetze, die Liste ist lang. Die Liste ist jedes Jahr viel zu lang und offenbar hat auch die Krise in diesem Jahr nicht zu größeren Anstrengungen beim Sparen geführt. Der Staat könnte weniger ausgeben und mehr einnehmen. Der Bundesrechnungshof präsentiert in seinem Bericht und einem ergänzenden Gutachten eine Menge Vorschläge und Überlegungen, die sich die Bundesregierung, die sich aber auch die 16 Landesregierungen sehr gründlich ansehen sollten. Denn es ist nicht nur menschliches Versagen oder mangelnde Disziplin, die für das Verbrennen von Steuergeldern in Milliardenhöhe verantwortlich sind, sondern auch schlechte Organisation, verkrustete Strukturen und ein Finanzsystem, das dringend reformiert werden muss. Zum Beispiel das Prinzip »Ich bestelle und du bezahlst«. Der Fachausdruck dafür heißt Föderalismus. Dieses Prinzip sorgt dafür, dass zum Beispiel der Bund Maßnahmen beschließen kann, die die Länder und Gemeinden umsetzen müssen. Oder die tiefe Löcher in die Kassen von Ländern und Gemeinden reißen. Wenn also eine Bundesregierung unter dem Deckmäntelchen einer mittelstandsfreundlichen Politik dem Hotelgewerbe ohne jede Notwendigkeit einen Steuerbonus zuschanzt, führt das bei den Ländern zu geringeren Einnahmen. Allein in Schleswig-Holstein sind das 130 Millionen jedes Jahr, 70 beim Land selbst, 60 bei den Kommunen. Allzu sehr jammern sollte aber gerade die Kieler Landesregierung auch wieder nicht. Denn der Rechnungshof hat diesem Land nachgewiesen, beim Straßenbau das vom Bund vorgegebene Budget vorsätzlich überschritten zu haben. Ein glatter Rechtsverstoß wäre das, wenn es tatsächlich so ist. Beides ist aber Folge des Wildwuchses von Zuständigkeiten in den Finanzbeziehungen von Bund und Ländern, das in vielen Bereichen keine von beiden Seiten mehr für das verantwortlich macht, was sie tut. Auch ein Steuerrecht mit tausenden von Ausnahmeregelungen trägt nicht zu Steuergerechtigkeit und Ehrlichkeit bei. Statt für die Hotels eine weitere Ausnahmeregelung zu beschließen, müsste die Regierung endlich damit beginnen, das Durcheinander bei den unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen zu entwirren. Dass es bei Fastfood-Betrieben eine geringere Mehrwertsteuer für den Burger oder Döner zum Mitnehmen gibt, macht sich bei den Preisen nicht bemerkbar, es kostet den Staat aber jedes Jahr eine halbe Milliarde. Hier besteht so viel Reformbedarf, der allerdings auch Mut verlangt und die Bereitschaft, auf liebgewordene Privilegien zu verzichten. Das alles anzupacken wäre ein Projekt für Schwarz-Gelb, das uns allen mehr bringt als die unseriöse und überflüssige Klientelpolitik, die in die Irre des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes geführt hat.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info heute von Rüdiger Becker. Gerade erst hatte man im Irak die niedrigsten Opferzahlen seit dem Einmarsch der US-Truppen 2003 vermeldet. Heute nun beweist eine verheerende Anschlagsserie in Bagdad, die Realität sieht ganz anders aus. Rund 120 Menschen kamen dabei ums Leben, nur wenige Monate vor den geplanten Parlamentswahlen. Ulrich Leithold berichtet.
War das nur der Anfang? Der dritte Serienanschlag in Bagdad innerhalb von 3 Monaten lässt die Bewohner der irakischen Hauptstadt besorgt fragen, was ihnen bis zu den Parlamentswahlen am 6. März noch droht. Dass dieser Termin nach monatelangem Streit nun seit heute feststeht, ging im Chaos der Attentate beinahe unter. Im Minutentakt waren am Vormittag an strategisch wohlüberlegten Orten Bagdads die tödlichen Autobomben explodiert. Vor den Arbeitsinnen- und Finanzministerien, bei einem Gericht und nahe einer Universität. Parallelen zu den beiden Doppelanschlägen im August und Oktober sind unübersehbar. Dabei starben über 250 Menschen, bei den ebenso koordinierten Attacken heute bis zu 130. Kaum, dass sich der dicke schwarze Rauch über der Stadt gelegt hatte, waren Offizielle routinemäßig mit der Schuldzuweisung an Al-Qaida zur Hand. Die Menschen hingegen treibt nackte Angst. Dauernd Anschläge, viele Tote. Natürlich leben wir in Angst. Überall, wo du unterwegs bist, kann es passieren. Regierungschef Maliki sieht ausländische Kräfte hinter den Anschlägen. Sie wollten die Wahlen beeinflussen. Die konnten allerdings nur mit reichlich ausländischem Druck, besonders aus Washington, überhaupt auf den Weg gebracht werden. Parlamentssprecher Iyad Al-Samarai zieht wie mancher Politiker ebenfalls Verbindungen zur Wahl am 6. März. Die Anschläge sollen die Botschaft vermitteln, dieses politische System mit Regierung und Opposition habe versagt, könne seine Bürger nicht schützen, löse Angst und Horror aus. Deshalb sei es besser für Irak, dieses System loszuwerden. Irakern dürfte die Argumentation insofern einleuchten, dass sie ihren Politikern ebenso wenig trauen wie den eigenen Sicherheitskräften. Die sind nach Auffassung von Experten, auch hoher US-Militärs, von Terroristen unterwandert. Weshalb Ahmed Rushdie, Journalist aus Bagdad, mit Blick auf die Wahl in 3 Monaten fordert:
We need men with solutions, not with the crisis, you know?
Wir brauchen Politiker, die Lösungen haben, nicht die Krise verwalten. Welche, die einen Plan haben für ein neues Sicherheitssystem. Leute, die sich aufopfern für die Sicherheit der Bevölkerung, damit die anständig leben kann.
Der Bericht von Ulrich Leithold war das. Israel betrachtet Jerusalem als nicht teilbare Hauptstadt seines Landes und damit ist der Status der Stadt nach wie vor einer der Hauptknackpunkte für eine Friedenslösung im Nahen Osten. Das haben heute auch die EU-Außenminister zu spüren bekommen, als sie mit einem Papier versuchten, Israelis und Palästinenser zu einem neuen Anlauf zu Gesprächen miteinander zu bewegen. Katrin Brandt kennt die Einzelheiten.
Schwedens Außenminister Carl Bildt hat mit Kritik kein Problem. Dass Israel gegen eine Nahosterklärung der EU protestiert, dem kann er sogar etwas Positives abgewinnen. Tatsächlich zeigt das, was wir in den vergangenen Tagen gesehen haben, dass unsere Stimme viel mehr Gewicht hat, als es uns bewusst ist. Und mehr Gewicht im Nahen Osten zu haben, darum bemüht sich die EU schon lange, ohne Erfolg. Schweden, das derzeit der EU vorsitzt, hatte deshalb eine Nahosterklärung für die EU vorbereitet, deren erste Version allerdings in Israel Empörung ausgelöst hatte. In dem Text war Ost-Jerusalem als die Hauptstadt eines künftigen Palästinenserstaates bezeichnet worden. Das hatte Israel als Aufruf zur Teilung Jerusalems verstanden. Der heute beschlossene Text ist demgegenüber entschärft, unter anderem weil Deutschland dringend zur Mäßigung geraten hatte.
Ich hätte das nicht mitgemacht und ich mache das auch nicht mit. Denn wenn man verhandeln will, dann kann man die Endstatusfragen nicht vorwegnehmen,
sagte Außenminister Guido Westerwelle nach der Sitzung. Er verwies auf die sogenannte Roadmap, einen schon älteren Friedensplan, der von den USA, Russland, der EU und den Vereinten Nationen vorgelegt worden war. Danach werde der Status Jerusalems erst am Ende von den beiden Konfliktparteien festgelegt.
Wir können nicht das Ende von Verhandlungen vorschreiben, indem wir bereits 1:1 markieren, was das Staatsgebiet eines palästinensischen Staates sein würde. Und dementsprechend wäre das über das hinausgegangen, was bisher bewährte Linie gewesen ist. Das habe ich nicht akzeptiert.
Und etwa die Hälfte der EU-Staaten schloss sich an. Ost-Jerusalem war 1967 von Israel erobert worden. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die Besetzung verurteilt und auch die EU erkennt sie nicht an. Darauf weist sie in ihrer heutigen Resolution ausdrücklich hin. Nach ihrem Verständnis gehören Gaza, das Westjordanland und Ost-Jerusalem zu einem künftigen palästinensischen Staat. Doch eine Formulierung, die genau das zum Inhalt hatte, wurde unter anderem auf Betreiben der Bundesregierung ebenfalls gestrichen. Was wiederum Jean Asselborn, der Außenminister von Luxemburg, nicht verstehen konnte. Er sagte heute in Brüssel, alle seien sich einig, dass Ost-Jerusalem besetzt sei. Und wenn es besetzt sei, gehöre es nicht zu Israel.
Ja, und Israel begrüßt nun die Entschärfung des entsprechenden Papiers. Zurück ins Inland. Er habe nicht mit dem Bewusstsein gehandelt, ein Verbrechen zu begehen. Das war heute der Kern eines Geständnisses, das des früheren SS-Mannes Heinrich Buhre. Er gab vor dem Aachener Landgericht zu, im Kriegsjahr 1944 in den Niederlanden 3 Zivilisten getötet zu haben. Weitere Informationen von Thomas Wenkert.
Heinrich Buhre sitzt im Rollstuhl, er wirkt ruhig und konzentriert, sein Verteidiger verliest eine 33 Seiten dicke Stellungnahme. Darin gesteht der 88 Jahre alte Angeklagte, als Mitglied des Sonderkommandos Feldmeier der Waffen-SS in den Niederlanden 1944 3 Zivilisten getötet zu haben. Er habe die Taten auf Befehl begangen und als Vergeltungsmaßnahmen gegen Widerstandskämpfer angesehen, beschreibt die Verteidigung die Motivation von Buhre. Aus seiner damaligen Sicht habe es sich nicht um Verbrechen gehandelt, Verteidiger Gordon Christiansen.
Das damalige System, insbesondere auch die Waffen-SS-Einheiten, da wurde ein unbedingter Gehorsam verlangt und nichts anderes, denke ich, hat man den jungen, einfachen Soldaten damals auch eingetrichtert.
In seiner schriftlichen Stellungnahme betont Heinrich Buhre immer wieder, dass er nicht an weiteren Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sei. Nachfragen zu seinem Geständnis wollte der Rentner heute nicht beantworten. Er ergriff nicht einmal persönlich das Wort. Auf eine Entschuldigung für die begangenen Morde warteten die Anwälte der Opferangehörigen vergeblich. Rechtsanwalt Wolfgang Heiermann kritisiert das Verhalten des Angeklagten.
Aus dem, was Herr Buhre heute hat erklären lassen, habe ich den Eindruck gewonnen, dass er noch zu dem, was da damals an Taten passiert ist, auch inhaltlich noch steht. Selbst kein Wort sozusagen des Bedauerns, des Mitleids zu finden, das drückt für mich sozusagen die andere Seite aus, nämlich dass er nach wie vor meint, er hat es richtig gemacht.
Heinrich Buhre machte heute deutlich, dass er auf Befehl gehandelt habe. Hätte er nicht gehorcht, dann wäre er selbst umgebracht worden. Schließlich sei das Sonderkommando Feldmeier straff organisiert gewesen. Mit diesen Aussagen will sich Oberstaatsanwalt Ulrich Maas nicht zufrieden geben.
Er versucht ja alles in Richtung Rechtfertigung und Schuldausschluss zu drehen oder zu schieben. Es mag ja sein, dass er damals bestimmte Ideen gehabt hat, warum er das gemacht hat. Dazu werden wir sicherlich noch Fragen stellen, falls er Fragen zulässt. Er muss ja keine beantworten, das ist sein gutes Recht. Und letztendlich werden wir in unseren Plädoyers, also Schlussvorträgen, zu diesen Dingen dann Stellung nehmen.
Soweit der Bericht von Thomas Wenkert. Auch nach der Festnahme der beiden ausgebrochenen Häftlinge der Aachener JVA kehrt dort noch keine Ruhe ein. Offenbar ist in diesem Gefängnis bereits vor dem Ausbruch der beiden Schwerverbrecher Michalski und Heckhoff wegen Bestechung ermittelt worden. Es soll Geld an einen Vollzugsbeamten geflossen sein. Die Aachener Staatsanwaltschaft hat dies heute bestätigt. Silke Frenzel berichtet darüber und über den weiteren Druck auch auf die Landesjustizministerin.
Ob die Ermittlungen mit verdeckten Fahndern liefen oder öffentlich untersucht wurde, gibt Oberstaatsanwalt Robert Deller heute nicht bekannt. Fest steht nur:
Rund anderthalb Wochen vor dem Ausbruch der Gefangenen Heckhoff und Michalski wurden der Staatsanwaltschaft Aachen Umstände bekannt, die zur Einleitung eines Verfahrens gegen einen JVA-Beamten führten. Nach unseren bisherigen Erkenntnissen soll der Beamte einen Geldbetrag erhalten haben. Ein Zusammenhang zwischen diesem Sachverhalt und dem Ausbruchsgeschehen vom 26.11. diesen Jahres gibt es nicht.
Ob es sich bei dem Verdächtigen um den mutmaßlichen Fluchthelfer der beiden Schwerverbrecher handelt, will Oberstaatsanwalt Robert Deller nicht sagen. Frühestens morgen will man mit weiteren Details an die Öffentlichkeit gehen. Inzwischen ist bekannt geworden, dass gegen den inhaftierten mutmaßlichen Fluchthelfer bereits 2006 ermittelt wurde. Damals fanden die Ermittler aber keine Beweise. Heute schweigt die Leiterin der JVA Aachen, Rainer Blixlager. Sie will nicht dazu Stellung nehmen, ob sie vor dem Ausbruch von Ermittlungen gegen einen Beamten, der noch im Dienst ist, etwas gewusst hat. Oberstaatsanwalt Deller meint aber:
In aller Regel ist dem Dienstvorgesetzten, ist der Dienststelle, ist der anderen Behörde allerdings bekannt, wenn gegen einen Beamten dieser Behörde ein Ermittlungsverfahren anhängig ist.
In der JVA Aachen ist das in diesem Jahr nicht das einzige Verfahren. Erst im Sommer waren nach umfangreichen Ermittlungen zwei Vollzugsbeamte zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Wegen der Umstände und der Flucht der beiden Schwerverbrecher aus dem Aachener Gefängnis geraten die Gefängnisleiterin Blixlager und Landesjustizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter zunehmend unter Druck. Müller-Piepenkötter hat am Nachmittag kritisiert, dass vertrauliche Details aus den Ermittlungen an die Öffentlichkeit gegangen sind. Sie räumt aber ein, dass seit März 2003 in den 37 Anstalten des Landes insgesamt 15 Bedienstete wegen Verstößen aus dem Dienst entfernt wurden. Weiter möchte sie keine Stellungnahme abgeben. Das Aachener Gefängnis galt bislang als ausbruchssicher und als Musterknast. Dieses Bild wackelt derzeit heftig.
Informationen von Silke Frenzel zum Sport, zum Thema Dopingverdacht. Erfolg gab es heute im Eilverfahren vor dem Schweizer Bundesgericht und die Frage ist, ob das neue Hoffnung für Claudia Pechstein bedeutet. Trotz Sperre darf die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin am Freitag beim Weltcup in Salt Lake City starten. Was das für das gesamte Verfahren bedeutet, das weiß Holger Kühner.
Claudia Pechstein bezeichnete ihre Starterlaubnis als kleinen Etappensieg. Die wegen Dopings für 2 Jahre gesperrte Eisschnellläuferin darf am Freitag in Salt Lake City am Weltcuprennen über 3000 Meter teilnehmen.
Ich werde mit Sicherheit aber nicht jetzt in Euphorie ausbrechen und irgendwelche Luftsprünge machen, weil das ist nur ein einziger kleiner Baustein sozusagen. Und vor allem nach 10 Monaten die erste positive Nachricht in diesem Fall und der erste kleine Sieg in diesem Fall.
Auf ARD-Anfrage teilte das Generalsekretariat am Schweizer Bundesgericht mit, es handle sich im Fall Pechstein um eine super provisorische Entscheidung wegen der aktuellen Dringlichkeit. Der Weltcup am Wochenende ist für Pechstein die letzte Gelegenheit, sich zumindest sportlich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Der Deutsche Olympische Sportbund reagierte verhalten und könnte Pechstein auch nur im Falle eines Freispruchs nominieren. Dazu müssten in Pechsteins Urteil gravierende Formfehler entdeckt werden. Ein neues Verfahren wird es nicht geben. Die juristischen Hindernisse auf dem Weg zum Freispruch bezeichnete Pechsteins Anwalt Simon Bergmann daher als sehr, sehr hoch.
Und das war das Echo des Tages an diesem 8. Dezember 2009. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich Bettina Nutz. Schönen Abend.